Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Unka Skemmika und ich begrüße heute den Heilpraktiker Reinhard Clemens. Hallo Reinhard.
Hallo Unkas, vielen Dank für deine Einladung. Ich grüße dich aus Berlin.
Ja, ich grüße dich aus Südfrankreich, wo die Sonne scheint. Und ja, aber wir beide wollen uns über ein, ja, für mich ein zentrales Thema unterhalten. Klar, der ganze Kongress, es geht um Entgiftung, es geht um chronische Krankheiten. Vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen und uns auch mal schon mal dabei erzählen, wie bist denn du eigentlich zu diesem Thema gekommen und warum ist das wichtig für dich?
Ja, also ich bin Heilpraktiker in Berlin in eigener Praxis und mein Credo ist laborgestützte Diagnostik, ganzheitliche Therapie. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit Labordiagnostik. Das ist ja etwas, was jetzt im ganzheitlichen Rahmen möglich ist. Und ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren hat das jetzt sehr zugenommen, dass wir Labordiagnostiken einsetzen. Und das geht eben auch in Richtung Entgiftungsdiagnostik. Ursprünglich angefangen mit den Themen der Schwermetallbelastung und Schwermetallausleitung. Und genau, also quantitative Bestimmungen, wie viel Schwermetalle hat man im Körper, und später bin ich zu Themen gekommen der Entgiftungskapazität, und das sind einfach wichtige diagnostische Tools in meiner Praxis. Und Entgiftung ist letztlich ein Baustein in der Therapie. Es ist meine Aufgabe auszuloten, wie wichtig das bei dem jeweiligen Patienten ist. Letztlich ist es natürlich für jeden Patienten wichtig zu entgiften, was der Körper ja auch jeden Tag tut. Ob eine Unterstützung der Entgiftung notwendig ist, ergibt sich aus der Anamnese für mich, und ich, sage ich mal, wende da eben auch die Labordiagnostik sehr explizit an, um wirklich dann zu entscheiden, gibt es eine Belastung, wie gut kann jemand entgiften und ist es wirklich notwendig, die Entgiftung zu unterstützen mit geeigneten Maßnahmen.
Ja, das heißt, das ist ein wichtiges Thema, aber natürlich nicht für jeden gleich. Ne? Wir sind unterschiedlich belastet, wir sind unterschiedlich gute und schlechte Entgifter. Kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf. Aber da muss man natürlich dann ja in der Diagnostik erstmal sehen, wo liegen die Prioritäten. Ne?
Genau.
Ja, aber generell ist es schon so, dass es einfach, ja, wir heute einfach unglaublich vielen Giften ausgesetzt sind und da gibt es keinen, der frei wäre von Giften. Und ich sag mal so, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, das ist ohnehin eine gute Idee, da eine Strategie zu haben. Und wir haben heutzutage einfach auch eine, so eine Quantität und Qualität sozusagen von Giftstoffen, dass unser Körper da mitunter überfordert ist. Was würdest du denn sagen, so als kleine Zusammenfassung, welche Bedeutung haben denn heute Umweltgifte bei chronischen Krankheiten?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal muss man natürlich unterscheiden zwischen akuten und chronischen Krankheiten. Und ich denke, in der Hochschulmedizin ist es so, dass man bisher Intoxikationen oder schleichende Vergiftungen eher vernachlässigt. Und dass man da wirklich nur starke akute Intoxikationen ernst nimmt. Und das ist eben ein Feld, was wir als ganzheitliche Therapeuten, und da geben sich sicherlich die Heilpraktiker und ganzheitlich arbeitende Ärzte die Hand, dass wir generell das Thema schleichende, also das Thema schleichende Belastung mit Toxinen und so weiter viel ernster nehmen, als es eben in der allgemeinen Medizin der Fall ist. Und genau, also in meiner Praxis ist einfach wichtig, eine gute Anamnese zu machen, um herauszufinden, was sind denn mögliche besonders starke Expositionen für den Patienten. Dass wir generell heutzutage vermehrt Toxinen ausgesetzt sind, durch die Atemluft, durch die Ernährung, durch unsere Lebensweise, das ist, denke ich mal, ziemlich klar. Vor allem seit der Industrialisierung, Luftverschmutzung, verfügbar machen von Giftstoffen, die vielleicht industriell genutzt werden, Pestizide etc. pp. Das sind alles Dinge, die vielleicht vor 50 Jahren noch nicht so eine große Rolle gespielt haben, aber zusehends in den Fokus gerückt sind. Ein wichtiger Unterschied, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es in der allgemeinen Medizin noch nicht so vertreten ist, das Thema, ist, dass einfach schleichende toxische Belastungen, die zeigen sich nicht immer in einem ganz typischen Krankheitsbild. Wenn du jetzt beispielsweise durch einen Arbeitsunfall große Mengen von einem Giftstoff aufnimmst, sei es Quecksilber oder irgendein Lösungsmittel, dann wirst du eine ganz spezielle akute Intoxikation haben, wie sie im Lehrbuch steht. Und das ist natürlich etwas, was wir bei chronischen Intoxikationen so nicht finden. Und das, denke ich, ist der Grund, warum die Schulmedizin eben sagt, okay, wir schauen das Thema eigentlich gar nicht an, weil wir haben da kein klares Krankheitsbild zu. Das heißt, für uns als ganzheitliche Therapeuten ist schon die Herangehensweise eine ganz andere. Du weißt, dass wir uns einfach viel Zeit für den Patienten nehmen. Wir sprechen vielleicht 1 bis 2 Stunden mit ihm oder ihr beim Erstgespräch. Und durch die Anamnese können wir eben dann auch besser einordnen, welche toxischen Belastungen eine Ursache für die Problematik, für die Symptome sein können. Sei es beispielsweise, jemand hatte viele Amalgamplomben oder er hat sich auf eine bestimmte Art und Weise schlecht ernährt. Und genau, um einfach dann einordnen zu können, wie wichtig können toxische Belastungen bei diesem Patienten sein und welche Rolle spielen sie bei seiner Symptomatik. Das muss man wirklich individuell anschauen und dann kann man unterm Strich sagen, dass sie eine hohe Bedeutung haben, ja.
Ja, da kann man im Gespräch also schon viel erfahren, schon bevor man Labordiagnostik macht. Das ist ja, denke ich, auch immer die Aufgabe des Arztes, des Therapeuten, da auch mit Gespür ranzugehen. Und dann kann man schon ganz viele, ich sage jetzt mal wenigstens solide Hinweise bekommen, in welche Richtung man dann einfach weiter forschen muss. Ne? Und du hattest Amalgam angesprochen, wenn man sich den Lebenswandel dann von jemand anschaut, auch Schlafhygiene und alle möglichen Dinge, wo arbeitet er, ist er irgendwelchen Giften da ausgesetzt und so weiter, inklusive mal den eigenen Wohnbereich ein bisschen anzuschauen und so weiter, dann bekommt man auf jeden Fall Hinweise und wenn das dann korreliert mit chronischer Müdigkeit, mit anderen Krankheitssymptomen, dann hat man da auf jeden Fall schon eine gute Richtung und dann kann man natürlich auch nachmessen, um es quasi zu überprüfen. Du hattest auch gesagt, es sind halt diffuse Symptome. Ne? Das heißt, Gifte äußern sich nicht unbedingt in alles klar. Wenn jemand das hat, dann hat er diese Belastung, sondern die verteilen sich im Körper. Der Körper versucht, die zu managen und das macht er erstaunlich gut. Bis zu einem bestimmten Punkt halt. Das heißt, diese Dinge, die Gifte werden in den Knochen abgelagert, im Fettgewebe abgelagert, da, wo sie so ungefährlich wie möglich sind, mehr oder weniger. Und trotz alledem sind bestimmte Gifte, und da kommen wir jetzt drauf, halt so toxisch, dass sie einfach die Funktionalität von Zellen, von Gewebe, von allen möglichen Stoffwechselprozessen komplett unterminieren. Und das kann dann alles Mögliche zur Folge haben. Was sind denn die häufigsten Toxine, die du bei den Menschen findest?
Also das ist natürlich eine gute Frage, denn die häufigsten Dinge sind die man misst natürlich. Und
okay, ich denke gerade an Corona dabei.
Wie bei Corona, genau, das ist tatsächlich so. Und man muss sagen, also das betrifft meine Ausbildung, die ich zu dem Thema gemacht habe, aber es betrifft auch, denke ich, der Fokus der Labore, der liegt relativ stark auf den Schwermetallen. Das mag daran liegen, dass es in gewisser Weise tradiert ist mittlerweile, dass das Themen sind, die recht gut erforscht sind. Es liegt sicherlich auch daran, dass man die quantitativ ganz gut messen kann, also relativ einfach, Schwermetalle zu bestimmen, mengenmäßig. Und da gibt es auch recht gute Erfahrungen, was eben ab welcher Menge eine toxische Belastung bedenklich sein kann. Und genau, und das sind letztendlich auch Dinge, die ich in der Quantität sehr häufig messe und muss sagen, dass die, sage ich mal, Belastungen mit organischen Lösungsmitteln, Kunststoffen, Pestiziden und so weiter, das wird noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Muss ich gestehen, in meiner Praxis auch, was zum großen Teil daran liegt, dass ich bei den Laboren, die ich nutze, das sind große Labore in Berlin, die sicherlich jeder kennt, einfach auch das Thema noch wenig zu finden ist. Und genau, von daher messe ich vor allem natürlich Schwermetalle und der Problematik bewusst, dass man eben, dass das eben nicht alle Toxine sind, die man messen kann und dass auch die rein quantitative Bestimmung selbst von Schwermetallen nicht immer ausreicht, habe ich mich recht stark auf die Qualität der Entgiftung konzentriert. Da kommen wir eben zu Themen wie Entgiftungsenzyme, wie organische Säuren. Da kommen wir zu Themen wie beispielsweise Genetik der Entgiftungsenzyme. Also mehr zu schauen, wie gut kann jemand entgiften. Und die Frage, guter Entgifter, schlechter Entgifter, ist, glaube ich, auch ein Thema bei dem Kongress von einem anderen Kollegen. Und das ist ein Thema, was mich auch sehr interessiert, weil ich natürlich in der Praxis beobachte, dass zwei oder mehrere verschiedene Menschen mit einer ähnlichen quantitativen Belastung an beispielsweise Schwermetallen ganz unterschiedlich darauf reagieren. Das heißt, mich interessiert sehr, wie gut kann jemand entgiften, wie gut funktionieren seine Entgiftungsenzyme und was kann ich tun, um diese Entgiftungsleistung, also die natürliche Entgiftungsleistung, zu verbessern. Und damit habe ich auch eine globalere Antwort auf das Thema, ja, also, oder nicht nur die Frage, welcher Giftstoff spielt eine Rolle, sondern wie gut kann der Körper generell mit Toxinen umgehen. Aber unterm Strich muss man sagen, dass ich mir auch wünschen würde, dass es noch ein bisschen mehr Fokus in der Zukunft geben würde auf Testverfahren für beispielsweise Kunststoffe etc., weil die jetzt auch, gerade wenn man an die Meeresverschmutzung denkt mit Plastikmüll, denke ich, in Zukunft eine immer größere Rolle spielen werden. Und da gibt es noch zu wenige Tests oder ich kenne die Tests nicht, meiner Meinung nach, sodass man da einfach noch, ja, in Zukunft, denke ich mal, mehr forschen sollte und mehr Tests anbieten sollte. Die würde ich auch sehr gerne in meine Diagnostik mit aufnehmen, ja.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Fände ich auch eine gute Sache, denn die Schwermetalle sind wichtig und da werden wir noch weiter drüber sprechen. Aber wir haben die ganzen Kunststoffverbindungen, also die Weichmacher, Phthalate, BPA und die ganzen BPs. Ja, gibt es ja ganz viele von. Wenn steht dann drauf, BPA ist nicht drin, und dann ist aber BPB drin oder BPC.
Ja.
Gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Das sind immer so Tricks von der Industrie. Wir haben aber auch noch Altlasten von DDT, von Dioxin, PCB und so weiter und so fort. Kann man diese, gibt's, ist das auch irgendwo noch im Fokus? Wird das gemessen?
Also, wie schon gesagt, bei mir in der Praxis relativ wenig. Und was daran liegt, dass in meinen Fortbildungen das bisher nicht so eine Rolle gespielt hat und ich mich auch nicht so stark mit beschäftigt habe. Es wird auch wenig nachgefragt und es gibt, also ich habe mal die Laborbögen meiner Labore nochmal durchgeschaut. Es gibt kaum Tests dafür. Teilweise gibt es LTT, also Lymphozytentransformationstests, die uns was darüber sagen, wie das Immunsystem auf Stoffe reagiert. Ich würde mal sagen, in dem zahnmedizinischen Bereich gibt es eine sehr breite Testung von Toxinen, die eben dann im Zahnbereich eingebracht werden. Da sind einige Labore sehr gut aufgestellt. Das kann man also gut und einfach testen. Aber es sind eben da auch vor allem LTT, also erstmal so die Frage, was machen diese Toxine mit dem Immunsystem? Aber quantitative Bestimmungen, da ist tatsächlich, ja, da fehlt es einfach noch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also in meiner Praxis das auch noch eine untergeordnete Rolle spielt, was eben Toxine betrifft, Lösungsmittel, Pestizide, Weichmacher etc. Da lerne ich auch gerne noch dazu, ja.
Ja, was mich auch mal interessieren würde, ist, dass man bestimmte Dinge wie zum Beispiel Nahrungsmittel irgendwo einschicken kann. Um einfach mal zu schauen, was ist denn jetzt wirklich drin? Sind die Sardinen, die ich esse, sind die eigentlich okay? Oder ich zum Beispiel esse gerne Austern, weil die unglaublich viel Zink haben und Zink ist wichtig auch für die Entgiftung und fürs Immunsystem und so weiter. Und es ist halt eine natürliche Quelle und die werden hier bei mir um die Ecke sozusagen gezüchtet. Aber ich kann mir nicht sicher sein, wie stark die mit Schwermetallen oder vielleicht Quecksilber belastet sind. Das würde ich eigentlich gerne mal eine einschicken und dann kann ich da danach eine gute Entscheidung treffen.
Das wären Tests, die, denke ich mal, auch die großen Biolabore vielleicht mal aufnehmen sollten. Also ich denke, diese Dinge kann man testen lassen bei irgendwelchen Speziallaboren. Da fehlen mir leider auch die Kontakte. Also ich denke, das ist einfach im großen Stile, wird das noch nicht gemacht. Was man jetzt, wo du jetzt Nahrungsmittel ansprichst, beispielsweise, was ich öfter betrachte, da kommen wir, wollten wir vielleicht nochmal zukommen zu dem Thema der Schwermetalltestungen. Oder wie man testet, wo, in welchen Medien man testen kann. Beispielsweise sind Blutuntersuchungen ja generell, Spontanblutuntersuchungen nicht sehr hilfreich, um Schwermetallbelastung festzustellen, weil die einfach, wenn sie chronifizieren, sich die Metalle in den Geweben ablagern und wir im Blut dann häufig normale Werte finden. Was ich aber schon öfter beobachtet habe, ist bei Leuten, die viel Seefisch essen, Omega-3-Fettsäuren etc. sind ja sehr gesund, ne? Deswegen oft die Empfehlung, mehr fetten Fisch zu essen. Und dann steigen aber sehr häufig die Quecksilber, manchmal auch die Blei-Arsen-Werte im Blut an. Und wenn die Leute es sein lassen oder wieder weniger Fisch essen oder gereinigte Fischölkapseln nehmen, auch wenn es ein bisschen dekadent ist, aber das kann man ja machen, dann sinken die Quecksilberwerte wieder bei den spontanen Blutmessungen. Und das sind sicherlich Dinge, die man auch auf andere oder Testungen, die man auch auf andere Giftstoffe ausweiten kann. Und da fehlt mir persönlich noch das Angebot von den Laboren.
Ja, da müssen wir mal zusammen dran arbeiten. Also ich
Ja.
persönlich esse noch Meeresprodukte. Ich wohne jetzt auch am Meer. Ich bin mir auch über die gesundheitlichen Benefits bewusst, aber natürlich ist das immer so eine Geschichte. Ich weiß es halt nicht. Wenn ich sie nachgetestet hätte, dann würde ich die
Ja.
Austern vielleicht noch essen oder nicht. Ja, wenn ich sehe,
Kann
dass die
sein,
sind
ja.
voll mit Quecksilber. Gut, man könnte die Blutuntersuchung machen. Das hattest du ja angedeutet. Also ich kann es einfach mal ganz viele essen und dann morgen ins Labor gehen, denn im Blut findet man das, was man in der letzten Zeit
Ja,
gegessen hat.
ein bis 3 Wochen schätze ich, ja.
Ah, so lange doch. Okay, ich hätte jetzt ein paar Tage
Naja, also
gedacht.
vielleicht auch weniger. Das habe ich jetzt noch nicht, weil die Patienten kommen jetzt nicht sozusagen alle 2 Tage zu einer Blutuntersuchung, sondern wenn man jetzt was findet, dann macht man vielleicht eine Messung nochmal in ein paar Wochen nochmal neu. Aber das sind relativ kurze Zyklen auf jeden Fall, in denen man sehen kann, dass die Werte sich wieder normalisieren, wenn die Ernährung verändert wird.
Ja.
Und genau.
Allerdings ist man ja nicht automatisch, belastet man sich ja nicht automatisch, sage ich jetzt mal, mehr, indem es, wenn man Schwermetall im Blut hat und man ein guter Entgifter ist, kann es ja auch gut sein, dass man die auch gut wieder los wird. Denn einmal, was im
Das
Blut
stimmt.
ist wenigstens einigermaßen mobilisiert. Das Problem kommt dann, wenn man es im Gehirn hat, in den Zellen.
Ja,
Ja.
genau.
Ja.
Das ist richtig, genau. Von daher würde ich jetzt auch nicht pauschal sagen, dass Meeresfrüchte, dass man das nicht mehr essen sollte oder keinen Seefisch mehr essen sollte. Aber ja, ich würde ihn vielleicht auch nicht jeden Tag essen, sondern wirklich, ja, das sozusagen variieren. Und ja, aber. Wäre natürlich schön, wenn wir das noch mehr testen würden oder wenn wir wirklich auch die Substanzen einschicken könnten. Wenn du eine Quelle hast beispielsweise oder einen Händler, wo du deine Produkte kaufst und du sicher gehen willst, dass das safe ist, dann mal probeweise was testen zu lassen, wäre sicherlich sinnvoll, ja.
Ja, ansonsten muss man natürlich bei Nahrungsmitteln und auch beim Wasser und so weiter natürlich so gut wie es nur irgendwie geht auf die Qualität achten. Also da muss man eigentlich auf biodynamische Landwirtschaft ausweichen, reinste Weidehaltung,
Ja.
Entfernung von Städten und so weiter. Gut, welche Toxine sollte man denn messen oder welche, wenn wir noch mal zu den Schwermetallen gehen? Wenn man, auch wenn man sich auf die Schwermetalle fokussiert und wie gesagt, du hast gesagt, die anderen Sachen sind nicht so sehr im Fokus. Das Gute ist, wenn man einmal sagt, okay, ich verstehe, dass das eine problematische Angelegenheit ist mit den Giften. Wenn ich jetzt anfange, verschiedene Entgiftungsstrategien sozusagen zu fahren, dann
Ja.
habe ich schon auch so einen Trickle-Down-Effekt. Das heißt, wenn ich oben anfange, zum Beispiel mit Quecksilber, dann purzeln auch ganz viele andere Sachen raus und werden auch von den
Ja.
gleichen Maßnahmen irgendwo mit entgiftet. Meine Strategie ist schon auch verschiedenste Sachen zu machen. Einige Sa Substanzen funktionieren beispielsweise besser mit Quecksilber, andere mit Blei. Ja? Aber es gibt auch viele einfach generelle Möglichkeiten über Bewegung, Sauna und so weiter, wo man ja generell einfach die Entgiftungsleistung oder die Stärkung der
Ja.
Entgiftungsorgane, was natürlich dann bei jedem Gift sozusagen hilft. Also jetzt nochmal, welche sind die Schwermetalle oder Gifte, die du am meisten misst und auch
Ja.
dir am meisten Schaden verursachen?
Ja, also generell nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Also die wichtigste Form der Entgiftung, denke ich, ist es, möglichst wenige Toxine aufzunehmen. Wie du schon gesagt hast, also Nahrung aus biodynamischer Landwirtschaft, gutes Wasser trinken, ein Wasserfilter, das ist relativ günstig zu Hause einzubauen, das kann man auf jeden Fall nutzen. Generell Fast Food möglichst meiden, Zigarettenrauch, wenn es geht, meiden, Alkohol in Maßen etc. pp. Ne? Also die beste Entgiftung ist es, möglichst wenig Giftstoffe aufzunehmen, das ist auf jeden Fall klar.
Ja, vielleicht ganz kurz eingehakt mit dem
Ja.
Alkohol. Kannst du mal kurz erklären, warum man das nicht machen sollte?
Na gut, da bin ich vielleicht nicht der allerbeste Ratgeber, weil ich ihn selber noch ganz gerne hin und wieder trinke. Aber es ist halt auch eine Frage, naja, ich meine, du belastest deine Entgiftungsorgane, deine Leber. Und das kann akute Effekte haben, dass du dich eben schlechter fühlst, dass du Toxine im Körper hast. Aber letztendlich, naja, ist auch in Anlehnung an das, was du gerade gesagt hast, auch wenn wir nicht alle Giftstoffe kennen, macht es Sinn, Belastungen mit oder größere Belastungen zu entgiften, beispielsweise mit Schwermetallen. Denn wenn der Körper, die Entgiftungssysteme weniger mit einem Stoff belastet sind, können sie auch besser andere Giftstoffe entgiften. Ja, und wenn du deinem Körper jeden Tag Alkohol gibst, dann wird er die restliche Giftbelastung auch schlechter los.
Genau,
Das heißt.
darauf wollte ich hinaus. Das heißt, wir haben ein zentrales Entgiftungsorgan, wir haben ja viele, die Leber, die Niere, den Darm, die Haut, die Lunge. Und die Lymphe könnte man noch dazu rechnen. Aber die Leber ist da schon, Leber ist schon ein
Klar.
Wunderwerk, was die alles macht, das ist unfassbar. Aber wenn wir die jetzt belasten, und das macht man ja eher am Abend, die Entgiftung findet in der Nacht statt, gerade so um 2, 3 Uhr herum. Das ist dann, wo auch manche Leute dann einfach Probleme haben, durchzuschlafen und aufwachen dann um diese Zeit, weil da die Leber besonders aktiv ist. Und wenn ich die jetzt mit Alkohol sozusagen belaste, dann muss die irgendwo da eine Entscheidung treffen und dann kann ich einfach schlechter die anderen Dinge entgiften sozusagen. Und ja, wenn man nicht macht, ist es wahrscheinlich das okay von der Balance her.
Ganz genau.
Aber wenn das natürlich irgendwo täglich passiert, und da ist, denke ich, schon 2 Glas Wein sind dann eine Belastung für die Leber. Ne? Wenn das täglich passiert, dann habe ich natürlich irgendwo einfach, baue ich eine Vergiftung sozusagen langsam und langsam auf, die dann irgendwann mal wirklich zum Problem werden kann.
Ja, ganz richtig, genau. Um auf deine eigentliche Frage jetzt zu kommen, bei den Schwermetallen, es kommt auch wirklich auf die Art der Messung an. Also wie ich eben schon mal das Beispiel nannte, spontane Blutuntersuchungen sind eher ungeeignet, vor allem um chronische Belastung festzustellen. Interessant kann es eben sein, um zu schauen, was habe ich jetzt vielleicht in den letzten Wochen konsumiert, was jetzt sich im Blut noch zeigt. Das Beispiel war eben der, sage ich mal, sehr häufige Konsum von Seefisch, der sich nicht selten in erhöhten Quecksilberwerten im Blut zeigt. Aber generell ist die spontane Blut- oder spontane Urinmessung, was man ja auch machen kann, relativ ungeeignet. Und da findet man selten was. Und wenn, dann findet man eben nur Stoffe, die man vor kurzem aufgenommen hat. Um jetzt eine chronische Belastung zu messen, ist natürlich der recht bekannte Chelat-Test immer noch sehr relevant. Und bei Chelat-Tests muss ich sagen, das, was ich eigentlich bei jedem
Kurz
finde.
erklären bitte, was das ist.
Ach so, weißt du, klar, du
Ja, ich
weißt das. Chelat-Test, ja, logisch,
weiß das schon, aber nicht jeder, der
das war jetzt laut gedacht. Ich dachte schon relativ bekannt, genau. Naja, es ist eben diese Chelatbildner sind im Prinzip Verbindungen wie DMSA, EDTA, Natrium-Kalzium-EDTA und so weiter, die sehr stark an Schwermetalle binden können, die eine sehr starke Bindungskapazität haben. Und sie können eingenommen werden auf oralem Wege, besser allerdings per Infusion. Und ja, binden eben sehr stark an Mineralstoffe. Mineralstoffe im Allgemeinen können auch nützliche Stoffe sein, wie Magnesium, Calcium, Kalium oder Spurenelemente wie Zink, Selen und so weiter. Die werden auch zum Teil von Chelatbildnern abgebunden. Aber natürlich werden auch
leider.
Schwermetalle. Ja, genau. Das ist dann die Problematik dann auch, wenn man die eine Chelattherapie macht, gegebenenfalls. Aber natürlich auch die Schwermetalle mit einer unterschiedlich starken Bindungskapazität. Das ist natürlich dann auch, wo man sagen muss, das kann man nicht immer 100% wissen, welcher Stoff jetzt besonders leicht gebunden werden kann. Das heißt, wenn man jetzt ein Testergebnis bekommt, denkt man natürlich erstmal, das ist jetzt die Belastung des Patienten oder des Getesteten. Aber natürlich kann es auch sein, dass bestimmte Stoffe bei einer ersten Chelatgabe noch nicht so gut gebunden werden konnten, weil erst andere Stoffe abgebunden werden. Aber um einen Punkt zu machen, was ich bei Ersttestungen mit Chelat am häufigsten finde, ist Aluminium, auch mit die höchsten Belastungen. Und das auch bei Menschen, die sagen, also ich esse nichts aus Dosen, ich habe schon lange keine keinen Softdrink mehr aus einer Dose getrunken und kein Gemüse aus der Dose, nichts, auch kein Essen in Alufolie eingepackt. Trotzdem haben wir Aluminiumwerte bei eigentlich jedem und das recht hoch. Und wo natürlich die Frage ist, ist das etwas, was besonders leicht abgebunden kann von Chelatbildnern? Das kann mit eine Rolle spielen. Aber eben auch, dass dieses Aluminium mittlerweile so ubiquitär überall vorhanden ist, in der Nahrung, vielleicht sogar in der Luft, dass man dem kaum ausweichen kann. Die Empfehlung bleibt natürlich, alles, was man vermeiden kann, an Aluminium zu vermeiden. Also kein Dosenfutter zu essen, nichts in Alufolie einzuwickeln, vor allem nichts, was erhitzt ist, was Säuren enthält, was eben diese Aluminium-Ionen aus der Verpackung rauslösen sollte. Auf jeden Fall, wenn man sich was nach Hause bestellt zum Essen vom Chinesen oder irgendwas, da gibt es ja mittlerweile auch welche, die das in Pappkartons oder in nachhaltigen Verpackungen einpacken. Auf die würde ich auf jeden Fall zurückgreifen, weil jetzt wirklich so ein Curry oder so ein chinesisches Gericht, wo viele Gewürze drin sind in so einer Alupackung, das löst natürlich sehr viel von
Ja, aber
dem
sonst
Teil
kommst du
raus.
in so einem Schaumstoff-Moped, wo man so
Ja,
dann natürlich Weichmacher drin hat ohne
das
Ende
ist
und was
richtig,
weiß ich
genau.
was. Also am besten mal sowas gar nicht machen, sonst selber kochen mit
Ja,
frischen.
wobei, da hast du vollkommen recht. Wobei es, also es gibt, gerade bei mir um die Ecke gibt es so einen Asiaten, vegan und nachhaltig, ohne Glutamat und so weiter. Und die achten auch auf die Verpackung. Das heißt, da kriegt man wirklich das in, ja, vermutlich ganz leicht beschichteten Materialien, die aber größtenteils verwertbar sind. Und das ist, denke ich mal, das kleinere Übel. Aber logischerweise verzichtet man am besten ganz auf diese Sachen. Aber
Ja, oder
wenn man will,
mit so einer, gibt ja solche
ja.
Frischhaltedosen, sage ich jetzt mal, aus Glas. Ich habe da ziemlich viele von. Man könnte ja dann damit dahin gehen. Also wenn man sie
Du
nicht
hast recht,
geliefert
ja.
bekommt, sondern sagt, ich gehe mal kurz dahin zu dem Restaurant und dann sagt man hier, bitteschön, da kommt das Essen rein.
Muss man auch nichts wegwerfen, das stimmt,
Ja,
genau.
das versuche ich auch mehr und mehr in meinem eigenen Leben umzusetzen, auch wenn ich zum
Ja.
Metzger gehe oder so, dass ich sage, okay, ich auch dieses Papier und so weiter, ich will den ganzen Müll nicht produzieren und ich will auch nicht, dass mein Essen in Kontakt mit irgendeiner Form von Kunststoff kommt.
Ja, da hast du recht. Das muss mal
Ja.
loswerden, das Thema. Genau, also Aluminium ist weit verbreitet. Dann haben wir Arsen natürlich, Blei, Cadmium bei den Rauchern, sehr interessant. Also wenn jemand wirklich Raucher ist oder Raucher war, selbst bei Patienten, die vor 10 Jahren mal geraucht haben oder intensiv geraucht haben, aber schon lange aufgehört haben, finde ich noch vermehrt Cadmium, was ich bei den Nichtrauchern in der Regel nicht finde oder nicht in dem Maße finde. Und Quecksilber, ja, aber oft weniger häufig als gedacht. Das kann daran liegen, dass der Körper es entgiftet hat. Es kann daran liegen, dass bei manchen Messungen andere Schwermetalle zuerst abgebunden werden. Also Quecksilber spielt auf jeden Fall eine Rolle, gerade bei Leuten mit Amalgamfüllungen oder die eben mal welche hatten. Aber es ist nicht das häufigste Schwermetall, das ich finde.
Ja, das hängt natürlich davon ab, welcher Chelatbildner benutzt wird. Ne? Und
Das
zum Beispiel ist
auch, ja.
DMPS ist besser für Quecksilber und so weiter, EDTA weniger.
Das
Da
stimmt.
kann man jetzt nicht sagen, ah, ich war bei der Chelat-Provokation und jetzt habe ich dies und jenes, sondern man muss das dann
Ja,
Äpfel mit Äpfel vergleichen, sage ich jetzt mal. Ne?
da
Also
hast du
ich habe zum
absolut recht, ja.
Beispiel eine Chelat-Provokation gemacht letztes Jahr. Also ich sage jetzt mal März 2019 und hatte dort 24 Mal mehr Quecksilber als der Höchstwert.
Wow.
Aluminium, glaube ich, 33 Mal oder sowas in der Richtung. Und dann Blei, Cadmium und Arsen auch so 5 Mal drüber sozusagen. Ne?
Hast du
Also
mal
über den.
geraucht
Ich
früher?
habe auch mal, ja, ich habe ordentlich geraucht.
Okay.
Genau. Und
Anamnese.
ja, und dann
Okay.
hatte ich eine Amalgamfüllung, von der ich nichts wusste, weil
Aha.
die Story quasi, als ich 19 war und der da irgendwie viel gemacht wurde, die stimmte nicht, an die ich mich so erinnert habe. Und die war irgendwie auch so ein bisschen versetzt. Ich sah die nicht und habe dann immer Chlorella gekaut und habe dann schön meinen Quecksilber quasi umverteilt.
Super
Plus ich habe
gelöst.
Entgiftungsstörungen und so weiter und so. Ja,
Ja.
genau. Und dann kam dann irgendwann 6 Jahre chronische Müdigkeit.
Verstehe.
Genau. Wie sollte man denn das am besten messen? Du hattest jetzt, wir waren auch noch bei dem Thema. Das heißt, wir reden jetzt über die Provokation. Ist das so der Goldstandard oder was gibt es da noch?
Also ich würde schon sagen, dass es der Goldstandard ist. Natürlich müssen wir schauen, welche Materialien wir anwenden, wie du schon gesagt hast. Da müssen wir natürlich auch gucken, was wir als Heilpraktiker noch machen können. Das ist ja eigentlich, ist uns das DMSA, DMPS verboten worden. Da gibt es manchmal Umwege, auf denen wir das machen können, aber das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Aber wir können es nicht mehr so einfach anwenden, wie es früher der Fall war. Genau, aber letztendlich ist es schon der Goldstandard, DMSA, DMPS, noch ein bisschen stärker, wie du schon erwähnt hast. Und dann haben wir das EDTA, das Calcium-Natrium-EDTA. Also Chelat-Tests sind natürlich immer noch der Goldstandard, wobei man eben dann schauen muss, für wen ist es geeignet. Das ist vielleicht dann auch nochmal ein Thema. Und wo wir vielleicht nochmal drüber reden wollen. Was ich seit einiger Zeit mit reingenommen habe und wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist die Haarmineralanalyse, wobei man das wirklich interpretieren können muss. Ich
Ja.
hatte über die Jahre immer mal wieder Haaranalysen von Patienten oder die Patienten mitgebracht haben, weil es die relativ einfach im Internet zu kaufen gibt und man das ja selber machen kann, Probe sozusagen abzugeben, aber konnte damit wenig anfangen, weil man einfach diese ganze, ja, die Philosophie dahinter verstehen muss. Einfach, dass man bei Haaranalysen schaut man nicht so sehr, man misst zwar quantitativ, aber man interpretiert die Ergebnisse qualitativ. Man schaut sich die Verhältnisse der Mineralstoffe untereinander an. Und wenn man das nicht zu interpretieren weiß, dann ist so eine Haaranalyse relativ nutzlos, weil man sie steht dann oft im Widerspruch zu einer Blutanalyse, auch wenn es was Mineralstoffe betrifft. Und man muss bei der Haaranalyse sagen, oder andersherum, der Vorteil ist, weswegen ich sie auch bei Schwermetallmessungen mit einbeziehe, ist, dass wir im Gegensatz zu einer normalen Blutmessung auch eine Art Gewebewerte bekommen. Ne, Haare sind quasi Gewebe, das aus dem Körper rauswächst. Allerdings ist es natürlich eine Frage des Stoffwechsels, was bringt der Körper in die Haare rein und was nicht. Und so kann eine erste Haarmessung beispielsweise also eine sehr geringe Belastung an Schwermetallen zeigen. Man denkt, man hat keine Belastung. Wenn man dann aber anfängt, die Mineralstoffe zu bilancieren, weil eben beispielsweise die Mineralstoffe sehr im Ungleichgewicht waren bei derselben Haartestung, dann wird man feststellen nach einigen Monaten, dass wenn man die fehlenden oder nötigen Spurenelemente einnimmt, das kann Zink sein, Mangan, Selen und so weiter, was man teilweise relativ hochdosiert macht auf Basis einer Haaranalyse, dass dann in Folgemessung plötzlich Schwermetalle erscheinen in den Haaren. Ja, und was für mich dann auch, das wäre auch vielleicht ein späteres Thema, eine interessante Form der sanften Entgiftung ist. Wenn man jetzt beispielsweise mit Chelatbildner nicht so gut arbeiten kann, weil derjenige es nicht verträgt, weil man es nicht verabreichen möchte, aus welchem Grund auch immer, dann kann eine längerfristige, bilancierte Einnahme von Spurenelementen durchaus zur Entgiftung beitragen. Und das kann man auch in den Haaren messen. Das heißt, für eine Haaranalyse, ja, wir sehen Gewebewerte, wir sehen mehr als in der spontanen Blutanalyse. Aber wir müssen wissen, dass die Erstanalyse quasi der Startpunkt ist und wir eigentlich eine zweite Messung brauchen nach Therapie, um zu schauen, kommt da noch was raus, was vorher nicht sichtbar war? Was dann ein gutes Zeichen wäre, wenn es dann bei der zweiten Messung in den Haaren erscheint, ne, nach Therapie. Es kann aber auch sein, dass wir bei der ersten Messung schon viele Schwermetalle finden. Und das kann man dann auch, muss man auch interpretieren. Es könnte sein, dass derjenige sehr belastet ist. Es kann aber auch sein, dass derjenige schon sehr gut über die Haare ausscheidet. Dann würden wir auch bei der zweiten Messung sehen, wenn die Mineralstoffe besser bilanciert sind und natürlich den Patient auch, wenn er ein besseres Wohlbefinden hat, wenn Symptome weniger werden. Wenn wir dann sehen, dass die Schwermetalle runtergehen, kann man sagen, der entgiftet gut. Wenn die Schwermetalle weiter hoch bleiben, dann sehen wir, dass da eben noch mehr nachkommt. Das heißt, also ich finde die Haaranalyse da ein sehr spannendes Tool. Man muss es aber allerdings wirklich zu interpretieren wissen. Deswegen macht es meiner Meinung nach wenig Sinn, so einen Selbsttest im Internet zu machen, wenn man jetzt nicht weiß, wie man damit umgehen sollte.
Ja, die
Therapeutisch.
Interpretation von Laborwerten ist sowieso so ein Thema. Habe ich auch schon einige Interviews zu gemacht, denn wie du schon gesagt hast, man muss das Ganze interpretieren können und das ist nicht nur bei der Haaranalyse so, sondern bei ganz vielen Dingen. Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, oh, ich habe das hier drin gefunden, weiß ich nicht, Vitamin B6 in meinem Blut, jetzt habe ich halt
Ja.
viel, viel Vitamin B6, sondern es kann dann auch heißen, dass man in der Zelle nichts hat, sondern dass es nur im Blut rumschwimmt.
Stimmt.
Das heißt, da muss ich rate absolut davon ab, mittlerweile, dass die Menschen sowas selber machen, ne? Weil gibt fast nichts Schlimmeres als ein falsch Negatives. Das heißt, wenn ich einen Test mache, ich habe, also okay, mir geht es nicht gut, ich habe zum Beispiel chronische Müdigkeit, ich mache einen Test auf eine Borreliose oder ich mache einen Test auf Schwermetalle und es kommt bei diesem Test heraus, dass ich das nicht habe, ja, dann denke ich, ja gut, das habe ich jetzt getestet, das war es nicht, jetzt muss ich woanders schauen. Und vielleicht war ich schon so nah dran an der Lösung für mein Problem, aber weil ich eine falsche Interpretation habe oder der Test nicht vernünftig war, gehe ich jetzt einfach vielleicht 10 Jahre lang in eine andere Richtung und sage, ja, das hatte ich ja schon gecheckt, so das war es ja nicht. Ne? Das heißt, so ein falsches Negatives kann wirklich fatale Folgen haben und deswegen sollte man da nicht rumspielen, sondern sich wirklich jemanden suchen, der mit einem das macht und die Ergebnisse wirklich vernünftig interpretieren kann, weil ansonsten ja, hat man einfach läuft man vielleicht ja, jahrzehntelang in die falsche Richtung.
Ja, richtig, genau. Also das trifft nicht nur auf die Haaranalyse zu, das war jetzt ein Bias, eben da zu handhaben ist, Laborwerte müssen interpretiert werden, immer auch im Rahmen der Anamnese, ne? Und dafür braucht man
Genau.
Zeit. Das heißt, ich muss natürlich auch herausfinden, wie haben die Probleme begonnen, was hat der für eine Vergangenheit, wo hat er gearbeitet, was hat er in den Zähnen beispielsweise mal gehabt, was hat er gegessen, hat er geraucht und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn die Wahrscheinlichkeit einer toxischen Belastung besonders hoch ist, ja, oder weil Symptome danach angefangen haben, nachdem Amalgamplomben rein oder rauskamen, etc., dann habe ich da natürlich einen viel größeren Fokus drauf und gebe mich auch nicht so schnell mit einem negativen Ergebnis zufrieden. Das heißt, dann gehe ich in die Breite und diagnostiziere weiter. Ja, das kann eben sein, dass man dann eben nicht nur die Quantität anschaut, also man hat jetzt ein negatives Ergebnis auf Quecksilber beispielsweise im ersten Chelator-Test, aber man sieht, dass die Entgiftungskapazität sehr schlecht ist. Also beispielsweise über die organischen Säuren, über die Enzyme, die man da testen kann, dann weiß man, okay, da ist was zu tun in der Entgiftung, auch wenn ich quantitativ noch kein Ergebnis gefunden habe, weil das möglicherweise einfach noch nicht sichtbar wurde durch mein Testverfahren. Und genau, also wenn der Verdacht groß ist, dass da eine Belastung ist, dann gehe ich in die Breite, schaue mir eben weitere Tests an oder andere Testverfahren und lege am Ende die Ergebnisse übereinander.
Ja, okay.
Genau.
Also so ein die anderen, man muss das immer in den Kontext stellen natürlich.
Ja.
Und da kann man jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, ein kleines Blutbild beim Arzt machen, der dann 7 Minuten Zeit für einen hat. Da kommt dann
Das ist
einfach
mein
nichts bei raus.
Lieblingsthema. Wenn der Patient kommt, der Arzt hat ein großes Blutbild gemacht, es ist alles okay.
Ups.
Ja, das sagt
Ja.
der Arzt dann so. Es muss psychosomatisch sein, weil wir haben ja nichts gefunden. Ein großes Blutbild, wenn man mal sich die Laborscheine anschaut, sind streng genommen die Blutkörperchen und das Differentialblutbild der weißen Blutkörperchen. Also Leukozyten, Erythrozyten, Thrombozyten, kostet 4,60 € beim Labor ungefähr. Ja, das ist ein großes Blutbild. Was der Arzt damit meint, ist meistens noch Leber-, Nierenwerte. Vielleicht noch der Cholesterinwert. Das ist ein winzig kleiner Ausschnitt aus der möglichen Diagnostik und ist mit Sicherheit keine ausreichende Entgiftungsdiagnostik. Also das große Blutbild, was der Arzt häufig so nennt, ist in der Regel ja ein winzig kleiner Ausschnitt aus der möglichen Diagnostik und deswegen relativ wenig aussagekräftig für unsere Belange.
Ja, also da kann
Ja,
man eigentlich
das
nicht
ist
viel mit
einfach so.
anfangen. Also wenn man da was wissen möchte, da muss man da schon ein bisschen auch ja mehr Geld in die Hand nehmen, denn diese Tests werden natürlich nicht von irgendwelchen Kassen bezahlt.
Ja, nur private,
Ja. Okay, da kenne ich mich nicht mit aus mit dem Thema.
ja.
Aber also das ist,
Ja.
lohnt sich auf jeden Fall
Ja.
nachzuschauen, denn dann hat man Möglichkeiten an der Hand. Ich habe gerade selber nochmal nachgetestet. Ich habe allerdings die Ergebnisse noch nicht schriftlich, ich habe sie nur per
Ja.
Telefon, hat man mir jetzt gesagt. Und da ist es so, dass meine Schwermetallwerte gesunken sind, aber immer noch das Hauptproblem darstellen. Und ich werde jetzt generalstabsmäßig da dran gehen und habe es vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen schleifen lassen, so nach dem Motto, mir geht es ja ganz gut.
Ja.
Aber ich mache mir Sorgen über mein Gedächtnis, Demenz, und da werde ich
Okay.
jetzt richtig Gas geben sozusagen. Ich habe auch meine Tochter getestet und da ist auch nicht alles dufte. Also die hat eine
Ja.
Belastung mit Pestiziden und auch noch verschiedene andere Sachen. Und das gibt uns natürlich jetzt die Möglichkeit, einfach Sachen dann auch anzugehen, und zwar frühzeitig.
Ja, prophylaktisch, ja.
Lass uns mal, du hattest jetzt schon mal das Thema angesprochen, die eigene Entgiftungsleistung. Das würde ich jetzt so als jetzt mal gerne angehen wollen, das Thema. Du hattest organische Säuren angesprochen. Wie funktioniert eigentlich die Entgiftung, und wie kann man wissen, vielleicht, ob man guter oder schlechter Entgifter ist, und was kann man
Ja,
dafür tun?
genau. Also grundsätzlich, was wir gerade angesprochen hatten, sage ich mal, die Standardwerte, Leberwerte, Nierenwerte, was der Arzt häufig macht, ist natürlich schon auch eine Basis. Wenn deine Leber und deine Nieren wirklich krank sind, also richtig krank, sodass es auch der Schulmediziner erkennen würde, dann kannst du natürlich nicht vernünftig entgiften, das ist ganz klar. Aber die normalen Leberwerte, die Begriffe kennt vielleicht der eine oder andere von Labor. Bögen, sowas wie GOT, GPT, alkalische Phosphatase für die Leber oder dann für die Nieren, die Filtrationsrate. Das sind natürlich erstmal ganz grobe Messungen, die uns zeigen, ist das Organ per se gesund oder ist das Organ schon geschädigt? Also wenn wir jetzt erhöhte Leberwerte haben, dann würde man sagen, es gehen vermehrt Leberzellen zugrunde. Das kann bei einer Leberentzündung sein, das kann aber auch bei starken toxischen Expositionen so sein. Also das ist auf jeden Fall schon wichtig, gar keine Frage. Aber bei, ich sage mal, 90% meiner Patienten sind diese Werte normal. Und Und dann zu sagen, derjenige hätte keine Belastung, das ist einfach viel, viel zu kurz gedacht. Das heißt, was mich interessiert, ist nicht nur, ist das Organ Leber gesund, sondern wie funktioniert die Leber, also wie gut funktioniert die Leber. Und da reichen die normalen Leberwerte definitiv nicht aus. Da müssen wir in den Stoffwechsel genauer reinschauen. Und da kommen eben Themen wie Enzyme des Entgiftungsstoffwechsels auf den Tisch. Ist natürlich ein sehr kompliziertes und weit greifendes Thema. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie nähert man sich dem Thema? Und also ich sage mal so, meine Strategie ist, im Rahmen einer Stufendiagnostik anzufangen, dass man erstmal globale, wichtige Entgiftungsenzyme misst und sich einen Eindruck verschafft über die allgemeine Entgiftungsleistung. Dazu gehört beispielsweise die Glutathion-S-Transferase, ein sehr zentrales Enzym der Phase 2 der Entgiftung. Gerne verwende ich da auch die organischen Säuren. Das sind jetzt keine Enzyme, sondern einfach im Prinzip also Stoffe, die in der Natur vorkommen können, Stoffe, die chemisch hergestellt werden können oder auch im Körper einfach Abbauprodukte, Stoffwechselprodukte, die man messen kann. Diese organischen Säuren sind jetzt nicht per se schlecht, sondern sind einfach Stoffwechselprodukte. Aber durch sie kann man Rückschlüsse ziehen auf die Qualität des Stoffwechsels, auf die Qualität der Energiegewinnung, des Kohlenhydratstoffwechsels, auf die Qualität des Nährstoff-Vitaminstoffwechsels. Methylmalonsäure kennen viele Leute beispielsweise, wenn es um die funktionelle B12-Bestimmung geht. Oder eben auch auf die Entgiftungsleistung. Da kommen dann so lustige Namen wie Urotsäure, Pyroglutaminsäure etc. ins Spiel. Muss man sich jetzt nicht alle merken, aber im Grunde genommen kann man sagen, dass man über diese organischen Säuren, über die Mengen dieser Stoffwechselprodukte sagen kann, wie die Entgiftungskapazität der Leber global gesehen funktioniert und auch an welchen Stellen sie haken kann. Man kann dann teilweise auch sagen, es fehlt an bestimmten Stoffen, es kann Glutathion sein oder Bausteine davon wie Cystein, es kann aber auch Magnesium etc. sein. Das heißt, aus diesen Testungen haben wir auch gleich einen therapeutischen Nutzen. Aber erstmal eben gibt ihr uns ein Bild darüber, wie ist die Entgiftungskapazität? Also organische Säuren spielen Thema, Enzyme wie die Glutathion-S-Transferase spielen Thema. Was auch indirekt ein Thema ist, ist sicherlich HPU, eine Hämopyrolurie. Wenn wir also vermehrte Hämopyrole haben, dann belastet das einfach die Leber und wir können einfach andere Stoffe schlechter entgiften. Das heißt, so eine HPU sollte auch behandelt werden. Deswegen sind das, sage ich mal, relativ einfach und kostengünstige Tests, die ich gerne am Anfang mache. HPU, Glutathion-S-Transferase, organische Säuren des Entgiftungsstoffwechsels. Da hat man schon mal ein grobes Bild über die Entgiftungskapazität. Ja?
Ja,
Und
plus das geht alles über Urin, ne? Wenn ich richtig
das
aufgepasst
geht
habe.
über, also organische Säuren gehen über den Urin, die Enzyme über das Blut, muss man sagen, und HPU natürlich auch über den Urin. Genau.
Ja, klar,
Und
die Enzyme, ja.
das sind sehr gute Einstiegstests. Und genau, dann kann man natürlich noch den Koffeinmetabolismus bestimmen. Das sind auch globalere Entgiftungskapazitätstests. Das kann man machen.
Das interessiert mich. Wo macht man das? Wie macht man das? Und warum hat das mit Entgiftung zu tun?
Also das ist im Prinzip, also letztendlich ist, sage ich mal, Koffein ist jetzt kein besonders gefährlicher Giftstoff, aber es ist eben ein Stoff, der muss in der Leber entgiftet werden, wie viele andere natürliche Stoffe auch. Und man kann einfach anhand, also nimmt quasi eine gewisse Menge Koffein zu sich, macht dann bestimmte Messungen in einem zeitlichen Abstand, schickt die Proben ins Labor und das Labor rechnet im Prinzip aus, ob die Geschwindigkeit der Entgiftung in der Leber schnell genug funktioniert und zieht dadurch dann Rückschlüsse auf die Funktion der einzelnen Entgiftungsphasen der Leber.
Oh, witzig, das höre ich zum ersten Mal. Ich bin ein
Genau.
extrem langsamer Koffeinverarbeiter. Also das heißt, ich kann morgens einen Kaffee trinken, so ich sag mal so um 8. Und dann kann ich um 10 schlafen. Wäre, glaube ich, besser, wenn ich es nicht machen würde. Aber wenn ich einen zweiten Kaffee trinke morgens um 8 oder um 12 oder sowas oder um 10, dann liege ich 2 Stunden wach im Bett. Ja.
Interessant, ja.
Also du würdest sagen, dass das ein Pi mal Daumen Zeichen dafür ist, dass ich ein schlechter Entgifter bin?
Das könnte theoretisch sein, wobei natürlich die Kaffeegeschichte, da haben wir einmal die Entgiftungskapazität, die eine Rolle spielt. Wie gut kannst du diese Stoffe zerlegen und ausscheiden, die Endprodukte? Die zweite Frage ist natürlich, was macht dein Neurotransmitterstoffwechsel damit? Und das triggert letztendlich die Neurotransmitter, Dopamin, Serotonin, beziehungsweise gibt dem Körper ein Gefühl oder verhindert, dass der Körper Stressimpulse wahrnimmt. Weswegen quasi dann der Organismus weiter ja arbeitet und möglicherweise vermehrt Neurotransmitter produziert. Und also letztlich, was ich damit sagen will, könnte der Neurotransmitterstoffwechsel auch in den Fokus geraten bei dieser Frage, warum reagiere ich sensibel auf den Kaffee? Nicht zuletzt auch Histamin, also die drei Faktoren, die eine Rolle spielen können. Deswegen Differentialdiagnose auch in andere Gesundheitsbereiche hinein. Wie entgifte ich es? Habe ich ein Problem mit Histaminen? Denn Kaffee oder Koffein blockiert den Histaminabbau. Und eine Histaminose kann ja auch, sage ich mal, Symptome machen, ähnlich wie eine Intoxikation, ne? Dass man sich einfach, dass man ähnliche Symptome hat wie bei einer schlechten Entgiftung. Und der dritte Faktor wäre eben, was macht es mit deinen Neurotransmittern? Und ne, mit deinen Stresshormonen und
Ja,
genau.
genau.
Mhm.
Koffein,
Das wäre die Frage.
ja, bringt ja
Aber
auch Cortisol nach oben, was jetzt ja nicht
ja,
unbedingt erstmal eine schlechte Sache ist am Morgen.
richtig, genau. Es fühlt sich erstmal gut an.
Ja.
Aber letztendlich, man kann das eben auch nutzen, um die Entgiftungskapazität zu messen. Das ist eine Möglichkeit, ja.
Okay, interessant.
Ja.
Misst du auch Mineralstoffe, B-Vitamine und solche Sachen? Welche Rolle spielen die?
Klar, definitiv. Also Mineralstoffe, Spurenelemente, haben wir eben einen Beispiel der Haaranalyse schon ein bisschen besprochen. Die haben eine, sage ich mal, indirektere Verbindung zu den Schwermetallen, weil sie einfach mit diesen in Konkurrenz stehen. Wenn wir uns das Periodensystem der Elemente anschauen, dann sehen wir, dass die manchmal nur ein paar Moleküle nebeneinander liegen. Das heißt, wir haben hier eine Konkurrenz in der Wirksamkeit dieser Stoffe. Und das heißt, es gibt bestimmte Mineralstoffe, die mit Schwermetallen und umgekehrt konkurrieren, die diese verdrängen. So hat man beispielsweise die Erkenntnis, dass Aluminium mit Zink reagiert, Quecksilber mit Selen. Und so kann es sein, dass ein chronisches Defizit an diesen Mineralstoffen eben indirekt auf eine Belastung hindeutet. Daher spielen sicherlich die quantitativen Bestimmungen der Mineralstoffe da auch eine Rolle und der Spurenelemente. Bei den Vitaminen ist es so, bei dem HPU kennen wir es natürlich alle, dass das B6 eine große Rolle spielt. Und generell sind Vitamine einfach wichtige Kofaktoren im Stoffwechsel und können bestimmte Enzymfunktionen unterstützen und so eben auch Enzymfunktionen, die für die Entgiftung wichtig sind.
Ja, das heißt,
Also das kann man jetzt allgemein bestimmen, man kann es natürlich aber auch zielgerichtet bestimmen, ja.
ja, also wir haben eine bestimmte, jeder von uns hat eine bestimmte zu definierende Entgiftungsleistung, die
Ja.
in großem Maße auch genetisch erstmal bedingt ist. Denn diese Enzyme, die werden aus den
Richtig,
Genen
genau.
sozusagen gebaut, sind die kleinen Werkzeuge und je nachdem, wie man da genetisch aufgestellt ist, ist man dann halt bereits, und da gibt es ein anderes Interview dann noch zu,
Richtig,
entsprechend
genau.
gut oder schlecht aufgestellt. Aber egal, wo man steht, die Entgiftungsleistung, die man potenziell
Ja.
hat, die muss auch auf die Straße gebracht werden. Und dafür
Ja.
braucht man viele Dinge, aber unter anderem halt eben sämtliche Mineralstoffe und sämtliche Vitamine und nicht
Ja.
nur so ein bisschen, sondern genau richtig, sag ich jetzt mal. Na, denn ansonsten hinkt das Ganze und der Körper muss dann immer entscheiden, okay, mir fehlt ein bisschen Magnesium und mir fehlt Vitamin B6. Jetzt dann priorisiert er natürlich das alles super clever und nimmt es für irgendwas, aber die Entgiftung ist natürlich steht irgendwo hinten an, denn es ist
Ja.
kein vitaler Prozess, der jetzt stattfinden muss, ne?
Ja, also das ist ein ganz gutes Beispiel auch gewesen, auch ein guter Fall, sage ich mal, die beiden Themen auch nebeneinander zu stellen. Sicherlich ist es, wenn man jetzt die Entgiftungskapazität anschaut, da landet man irgendwann auch bei den Genen. Da werdet ihr euch ja im anderen Thema Interview noch genauer mit befassen. Das ist sicherlich dann nochmal so vielleicht der Goldstandard in der Entgiftungskapazität. Ne, wenn man eben dann wirklich nachhaltig schauen will, wie gut ist meine Entgiftung quasi von meiner Konstitution her aufgestellt. Dann macht es sicherlich Sinn, sich die Gene anzugucken, was halt etwas komplizierter ist, was etwas teurer sein kann, wozu man gegebenenfalls einen Arzt braucht, wegen Gesetzeslage in Deutschland, um diese Tests eben durchführen zu können. Und genau, und das kann uns dann eben letztendlich unser Potenzial zeigen. Wenn wir jetzt ein Enzym messen, eine akute Enzymmessung machen, dann beispielsweise die Glutathion-S-Transferase und dieses Enzym vermindert ist, dann kann das quasi zwei Dinge bedeuten. Es kann bedeuten, dass wir genetisch gesehen dieses Enzym schlecht aufbauen können. Dann können wir daran natürlich nicht so viel ändern. Dann hilft uns vielleicht die Erkenntnis zu wissen, okay, ich bin ein schlechter Entgifter, ich sollte besonders vorsichtig sein mit bestimmten Toxinen und gegebenenfalls kann das auch eine Erklärung sein, warum man auf Entgiftungskuren sensibel reagiert, mit mehr Nebenwirkungen als andere Leute, weil man einfach Sachen, die mobilisiert worden sind, schlecht abbinden kann. Ja, also da kann das eben eine interessante Erkenntnis sein. Auf der anderen Seite gibt es auch Fälle, wo wir bei den Spontanmessungen im Blut eine schlechte Glutathion-S-Transferase finden, diese dann aber besser wird, nachdem eine Entgiftung stattgefunden hat. Das heißt, das Enzym war blockiert durch die Gifte, die wir aufgenommen haben. Und die Enzymfunktion kann wieder verbessert werden durch eine Entgiftung. Das ist eben etwas, was man durch eine Spontanenzymmessung noch nicht unterscheiden kann. Das kann man dann therapeutisch beobachten, wenn eben diese Werte besser werden und die Symptome aufgehört haben. Aber es kann aber auch sein, dass die Entgiftungsenzyme schlecht bleiben. Dann ist es häufig ein genetischer Grund. Und das kann man
Ja,
differenzieren,
also da
genau.
gibt es so ein bisschen Paradoxon. Das heißt, wir haben Entgiftungsfunktion, die Enzyme, alles Mögliche. Und die Gifte selber können auch dazu führen, dass die eigene Entgiftungsfunktion nicht mehr richtig funktionieren. Du hattest von gesprochen.
Ganz
Ja.
genau, ja.
Ja. Das heißt, das ist auf jeden Fall wichtig. Da kann man viel unterstützen auch bei der Glutathion-S-Transferase. Zum Beispiel setze ich MSM ein. Es gibt verschiedene Mittel oder man kann die Aminosäuren geben, um Glutathion zu bilden und so weiter. Das
Ja.
heißt, da auch da, wo der Körper vielleicht eventuell nicht so fit ist, kann man auf jeden Fall helfen. Und das ist ja auch der Sinn dann von einem großen und guten abgestimmten Protokoll.
Ja.
Meinst du? Bevor man richtige Messungen macht, gibt es so eine Möglichkeit, wir hatten eben über den Kaffee gesprochen, aber noch darüber hinaus so eine Einschätzung, so eine grobe Einschätzung mal zu bekommen, für die Zuschauer, bin ich eigentlich belastet? Woran könnte man sowas festmachen?
Also generell zu Laboruntersuchungen möchte ich sagen, ich betrachte Labortests so ein bisschen wie ein Navi, wie ein Navigationsgerät. Also eine gute Messung, ein gutes Navi kann uns eine gute vorgeben, die in 90% der Fälle auch stimmt. Ja? Also sehr hilfreich, weil es uns wirklich einen Weg zeigen kann. Auf der anderen Seite gibt es immer auch mal wieder Erfahrungen, dass ein Navi hat eine veraltete Software und irgendeine Baustelle ist da nicht drin und dann rast in die Baustelle rein, wenn du stur nach Navi fährst, verstehst du? Das heißt, man sollte immer natürlich das, was man messen und testen kann, mit seinen persönlichen Erfahrungen abstimmen. Und generell finde ich es, dass die Naturheilkunde den Menschen in der Form in den Fokus nimmt, dass der einzelne Mensch wieder mehr Eigenverantwortung bekommt. Wenn du zum Arzt gehst, dann gibst du vielleicht vorne mit deiner Chipkarte, mit deiner Versichertenkarte auch deine komplette Verantwortung ab. Ja, und das ist sozusagen so ein Dienstleistungssystem, an das wir alle seit unserer Kindheit gewöhnt sind. Und das führt ein Stück weit dazu, dass manche oder relativ viele Leute so eine Entfremdung von ihrem eigenen Körper erlebt haben. Das heißt, wenn irgendwelche Symptome entstehen, dann sind Leute häufig sehr verängstigt und unsicher, weil sie das nicht mehr einordnen können. Das liegt meiner Meinung nach auch ein bisschen an unserer Erziehung, an unserem Gesundheitssystem, was eben wie so ein Dienstleistungssystem aufgebaut ist. Das heißt, generell halte ich alles für sinnvoll, was wieder ein Bewusstsein schafft über die eigene Gesundheit, über den eigenen Körper, über die eigene Psyche. Ja? Und ja, beispielsweise, indem du einfach rausgehst in die Natur, indem du vielleicht auch mal vergleichst, wie schmeckt ein Lebensmittel, wenn es direkt vom Bauern kommt oder wenn ich es vielleicht selber anbaue in meinem Garten, wenn das geht. Ja? Dass man wieder ein Gefühl dafür bekommt, wie schmecken Lebensmittel, ja, was tut mir gut, was will mein Körper eigentlich, was will mein Körper mir sagen? Und also dieser generelle Fokus, den finde ich wichtig. Und genau. Und von daher denke ich, ist es etwas, dass wenn man ein gutes Körpergefühl hat, dann nimmt man auch viel schneller wahr, wenn man was gegessen hat, was zu sich genommen hat, auf das man negativ reagiert. Ja? Und man kann das auch differenzieren von Symptomen, die man vielleicht aus anderem Grund hat.
Ja, das ist für mich auch ein Fokus. Ich schreibe das hier in meiner Bücher, auch in meinem eigenen Entgiftungsprotokoll, immer auf den Körper hören. Denn wir können nicht alles über einen Kamm scheren sozusagen. Und die beste Substanz, das beste Protokoll, das beste Essen, was auch immer es ist, es gibt immer Gründe dafür, warum es bei einem Individuum plötzlich nicht funktioniert. Und man muss sich davor schützen. Und da sind wir sind halt heutzutage, wir haben so eine gewisse kognitive Dissonanz. Wir glauben an Dinge, wir haben so viele Überbauten, kognitive. Wir sagen, ich glaube daran, dass das und das gesund ist. Das muss ja gesund sein. Und dann macht man das und macht es und macht es, obwohl es einem vielleicht dabei nicht besser geht oder auch sogar immer schlechter geht, weil man davon überzeugt ist. Das habe ich am eigenen Leib auch schon erfahren. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, immer auf den Körper zu hören und da in Kontakt zu kommen. Und klar, Ruhe und Natur und so weiter sind da natürlich gute Werkzeuge sozusagen. Bei der Ruhe sind wir eigentlich auch schon beim Thema Stress. Spielt das auch eine Rolle, wenn es um Entgiftung geht?
Also ganz spannend finde ich, dass einschließlich mir viele meiner Patienten mir sagen, dass wenn sie im Urlaub sind, nicht arbeiten müssen, sie plötzlich Lebensmittel vertragen, die sie sonst nicht vertragen, plötzlich das Glas Wein irgendwie keine Kopfschmerzen macht, etc. Das heißt, Stress ist natürlich ein wichtiger Faktor. Und meiner Meinung und Erfahrung nach hat Stress so eine Hebelfunktion. Ja? Das heißt, wenn du Stress hast, dann ist dein Körper einfach sensibler auf andere Reize. Stress ist fast wie so eine, ja, fast wie ein Toxin, was dich belastet und was es dem Körper schwerer macht, andere Aufgaben zu erfüllen. Stress heißt ja quasi für den Körper Überlebensmechanismus. Ne? Wir müssen funktionieren. Und in dem Moment drücken wir andere Dinge weg. Ja? Und das führt dazu, dass der Stoffwechsel in dem Moment eben blockiert sein kann und oder auch Entzündungsfaktoren hochgefahren werden im Stress. Und deswegen spielt Stress auf jeden Fall eine Rolle. Letztlich ist es meine Aufgabe als Therapeut herauszufinden, ja, zu welchen Anteilen das letztendlich bei den Patienten eine Rolle spielt. Also wie viel von seinen Problemen ist stressbedingt, wie viel ist ernährungsbedingt, wie viel ist toxinbedingt. Und an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, damit eben derjenige wieder in die Lage versetzt wird, aus diesen Problemen einen Weg rauszufinden und den Körper wieder zu unterstützen, einen besseren Stoffwechsel zu haben. Genau, also am Ende ist ein Stück weit die Frage, wenn wir eine Symptomatik haben, ist es ein primäres Stressproblem? Das ist natürlich möglich durch Überarbeitung, durch emotionale Belastung beispielsweise. Aber es ist auch sehr häufig so, dass Leute kommen und sagen, sie sind nicht mehr leistungsfähig und sie denken, es wäre eine Stressbelastung, aber dahinter liegt eigentlich ein anderes Problem. Das heißt beispielsweise ein Entgiftungsproblem, ein toxisches Problem, ein immunologisches Problem. Ja? Und das schwächt den Körper so weit, dass man weniger stressresistent ist und dann schneller in Ermüdungszustände reinkommt. Das muss man wirklich differenzieren und dann eben schauen, an welchen Punkten müssen wir was ändern.
Ja, das ganze Spiel geht immer so in alle Richtungen, ne?
Ja, richtig,
Wenn
genau.
ich schlecht schlafe, bin ich müde, verliere ich an Stressresilienz. Wenn ich gestresst bin, dann schlafe ich schlechter und so weiter. Das geht also immer in alle Richtungen. Deswegen ist so meine Herangehensweise wirklich eigentlich auf allen Ebenen anzufangen und wirklich alles zu stützen, sodass sich die verschiedenen Bereiche des Lebens oder der Körperfunktion so gegeneinander quasi hochschaukeln. Ist es so eine Entgiftung, wenn man jetzt da loslegen möchte, wie kann man da rangehen? Und ist es für jeden die gleiche Entgiftung geeignet oder muss man da auch differenzieren?
Also da würde ich auf jeden Fall differenzieren. Das ist ja auch genau meine Arbeit, herauszufinden, was ist bei jemandem, bei demjenigen sinnvoll. Generell muss man natürlich sagen, wir entgiften jeden Tag. Wir haben eine Leber, wir haben Nieren, wir haben ja, bestimmte Enzyme in unserem Körper, die das machen und unterstützen. Und wie vorhin schon gesagt, eine gesunde Lebensweise, und jetzt sind wir auch bei dem Thema Stress angekommen, auch eine Lebensweise, die uns eben nur ein gewisses Maß an Stress bringt, sodass es einfach eine gute Work-Life-Balance wird, das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, wenn man jetzt das ganze Jahr über sich schlecht ernährt, viel Alkohol trinkt und raucht und dann macht man halt irgendwie als guter Katholik vielleicht oder so mal ein Fasten von Fasnacht bis Ostern, dann ist das irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Das heißt, das kann man natürlich so machen, aber generell eine Form der Entgiftung, die jeder machen kann, ist einfach ein gesunder Lebensstil. Ja, und da muss man jetzt vielleicht auch nicht sozusagen der Allerbeste sein. Da darf man auch mal einen Cheating Day einbauen. Da darf man vielleicht auch mal ein Glas Wein trinken. Das muss man eben dann gucken, wie viel das für jeden Einzelnen möglich ist. Aber generell ist das natürlich etwas, wo man eine ganz große Eigenverantwortung trägt. Und das ist, denke ich, die Basis. Des Weiteren, wenn das eben nicht ausreicht, wenn jemand
Ja, da,
eben
darf ich da kurz
körperliche
einhaken?
Probleme hat,
Darf ich da kurz
ja,
was zu sagen?
auf jeden Fall, bitte, ja.
Man muss ja, so wie du auch gesagt hast, man muss ja nicht gleich sozusagen alles machen. Es gibt da keine perfekten Lebenswandel in dem Sinne, ne?
Ja.
Aber was ich eine schöne Sache finde, ist, wenn man versucht, Qualität ins Leben reinzubringen. Also in jedem Bereich. Das geht bei der Kommunikation los, in jedem Lebensbereich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Wein nimmt.
Ja.
Da hat man verschiedenste Möglichkeiten. Da kann man zum Beispiel erstmal darauf achten, dass da kein Glyphosat drin ist. Das heißt, ich kaufe mir schon mal einen Bio-Wein. Dann gibt es Weine,
Stimmt.
die haben keine zugefügten Sulfite. Ja, die sind schon mal auch deutlich besser, was das Kopfschmerzthema angeht. Und wenn ich einen sehr hochwertigen Wein in diese Richtung kaufe, dann zögere ich vielleicht auch mal eben zwei Flaschen davon zu trinken, ja, sondern genieße das und
Ja.
der schmeckt dann auch viel besser, das macht auch viel mehr Spaß, dann kann man da wirklich so dran nippen, ja, und dann hat man da so eine Geschmacksexplosion. Das ist nur ein Beispiel, wie man durch eine Erhöhung der Qualität dann trotzdem sagen kann, okay, ich esse jetzt, oder ich sag mal, so Käse ist ein anderes Beispiel.
Ja,
Ich selber
absolut.
vertrage eigentlich keine Milchprodukte, leider, aber es ist, liegen ja Welten dazwischen, ob ich einen Gouda aus dem Aldi kaufe, ja, der homogenisiert ist, pasteurisiert, aus einer Fabrik kommt, in Plastik eingepackt ist, von Kühen, die Getreide essen, da ist Glyphosat drin, da ist
Ja.
vielleicht noch Antibiotika und so weiter drin. Oder ich gehe hier auf den Markt und da kommen Leute, die haben so einen 1 Meter Stand, da verkaufen die ihre kleinen Käse, Ziegenmilch
Ja.
oben aus den Pyrenäen, Rohmilch, besser als Bio, sage ich jetzt
Ja,
mal, und dann esse ich
absolut.
vielleicht so einen kleinen Käse und gönne mir das einfach mal. Da liegen ja Welten dazwischen.
Ein ganz wichtiges Thema. Also das sehe ich eigentlich ganz genauso wie du. Ich musste an eine Patientin denken, die aus Bulgarien oder Rumänien stammte, also aus so einem Balkanland, und wo man die Milch quasi von Nachbarskuh bekam, ja. Und die hat die Rohmilch getrunken, hatte damit nie ein Problem. Seit sie in Deutschland ist, verträgt sie keine Milchprodukte mehr. Also diese ganzen homogenisierten, pasteurisierten Milche, die quasi einfach nur noch tote Eiweiß-Wassermischungen sind. Da hat sich eine Milchintoleranz entwickelt. Also das ist eben auch ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, dass man, ich meine, es gibt Leute, die jetzt wirklich schwer krank sind oder die gar keinen Alkohol vertragen oder die auch bei der Ernährung sehr, sehr aufpassen müssen. Natürlich muss man das immer, man sollte sich nicht mit anderen Leuten vergleichen, ja? Aber trotzdem sollte der Fokus meiner Meinung nach immer auch auf der Lebensqualität liegen. Solange ich mir Lebensqualität durch solche Dinge erhalten kann, indem ich eben vielleicht ein hochqualitatives Produkt wähle und davon eben zu bestimmten Zeiten eine Menge, die für mich verträglich ist, dann kann ich meine Lebensqualität erhalten und gesund genießen. Und dann kann ich auch das, was ich mache, eben meinen gesunden Lebensstil dauerhaft erhalten. Ja? Wenn ich mich sozusagen, wenn ich jetzt eine radikale Kur mache, eine radikale Diät, die mir nicht gefällt, wo mir die Sachen nicht schmecken, die ich esse, dann halte ich das vielleicht 2 Wochen aus. Und danach falle ich wieder in alte Muster zurück. Deswegen, das, was du gesagt hast, was du beschrieben hast, kann ich 100% unterstreichen. Das sollte die Basis sein und bestenfalls eben auch genussvoll.
Ja, und das ist dann sogar noch ein Gewinn,
Genau.
weil die Dinge schmecken besser, man hat auch ein besseres Gefühl dabei. Also wenn
Ja.
man sich ein bisschen damit beschäftigt, man sagt, okay, das Fleisch, was ich hier esse, das ist vom Feinsten. Ich hatte mal jemanden, ich bin leider da weggezogen, aber der hat sogar, was illegal ist in Frankreich, seine Schafe beispielsweise selber geschlachtet. Er geht dann dahin und streichelt die dann so ein bisschen und dann, nicht geschlachtet, doch geschlachtet auch, aber halt umgebracht
Ja.
sozusagen. Oder das eigene Gemüse oder was auch immer, den Wein, den ich angesprochen hatte, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man da einfach mehr Qualität drin hat, dann hat man einfach auch einen besseren Geschmack, bessere Textur. Es macht einfach mehr Freude und wenn man so ein Bewusstsein hat von das tut mir gut und das ist jetzt auch wirklich komplett unbelastet oder soweit es heutzutage noch möglich ist, dann macht das auch wirklich viel mehr Spaß. Das heißt, es ist kein
Genau.
gesunden Lebensstil zu leben, ist oft aus meiner Perspektive ein Qualitätsgewinn, ja, und letzten Endes steht dann natürlich auch viel mehr Energie und Freude und
Ja,
ja.
das sehe ich genauso genau. Auf Basis dessen, ne, wenn das umgesetzt wird, dann fangen wir im Prinzip, dann fängt unsere Arbeit an. Dann brauchen wir eine sehr ausführliche Anamnese, um einfach den Menschen, den einzelnen Menschen, den Patienten genau kennenzulernen, seine Geschichte, seine Krankengeschichte kennenzulernen, um dann eben zu der richtigen Diagnostik zu kommen und darauf basierend zur passenden Therapie oder auch dann Entgiftungsstrategie. Genau.
Ja, wie sieht
Also
denn dann
das
so
ist dann eine
eine,
ganz individuelle Frage für mich.
ja, wie sieht denn dann so eine Entgiftung aus bei dir zum Beispiel?
Also wie gesagt, also ich fange mit einer ausführlichen Anamnese an und versuche erstmal zu eruieren, wo das Problem liegt. Und wenn eben das Thema Entgiftung ins Spiel kommt, dann fange ich ganz gerne mit den Entgiftungsenzymen an zur Messung, um die Entgiftungskapazität festzustellen. Arbeite eben dann je nachdem, was bei den Patienten möglich ist, teilweise mit Chelator-Tests, teilweise eben mit Haaranalysen. Und basierend darauf und auch auf dem Wissen des Patienten baue ich dann eine Therapie auf. Viele Patienten kommen ja schon mit der Erfahrung, dass sie Dinge gemacht haben, die funktioniert haben oder nicht funktioniert haben. Wenn mir jetzt ein Patient erzählt, er hat eine Chelator-Therapie irgendwo gemacht und es ist ihm gar nicht bekommen, die Symptome wurden schlimmer dadurch, dann würde ich natürlich diesen Weg vermutlich nicht nochmal wählen, sondern versuchen herauszufinden, warum hat das bei dem nicht funktioniert. Ja? Ist der ein schlechter Entgifter? Gibt es immunologische Probleme oder wurde die Therapie falsch angewandt und so weiter? Ne? Das heißt also, beispielsweise jemand, der eine Chelator-Therapie machen möchte, für mich müssen die Leber-Nieren-Werte auf jeden Fall stimmen. Ich würde das nicht anwenden bei jemandem, von dem ich weiß, dass er schlecht darauf reagiert. Ich bin sehr vorsichtig bei Patienten, die immunologische Erkrankungen haben, Autoimmunkrankheiten haben, die schlechte Entgifter sind oder beispielsweise ein CFS haben. Patienten mit Chronic-Fatigue-Syndrom, die also sehr geschwächt häufig sind, bei denen führe ich in der Regel keine Chelartherapien durch, weil das einfach zu starke Therapien sind. Deswegen schaue ich eben, was ist bei dem Patienten möglich. Bei jemand, der entweder ein schlechter Entgifter ist, Autoimmunkrankheiten hat, beziehungsweise sehr sensibel auf Entgiftungskuren reagiert, oder eben eine schwere Vorerkrankung hat, wähle ich in der Regel sanftere Methoden zur Entgiftung. Da sind wir bei einer gesunden Lebensführung, da sind wir bei Anregung der Leberfunktion. Das können einfache Sachen sein wie Brokkoli, vermehrt Brokkoli essen, Löwenzahn, Artischocken, Rucola, also Lebensmittel mit Senfölglykosiden, Kapuzinerkresse ist da auch zu nennen, gesundes Wasser trinken. Das sind Dinge, also ganz einfache Dinge bei den ganz empfindlichen Leuten. Ja? Falls eine HPU da ist, eine HPU behandeln. Das sind also Strategien, die ich ja, bei empfindlicheren Leuten anwende und die auch letztendlich bei jedem Patienten sinnvoll sind. Ob ich dann eine intensive Entgiftung machen möchte mit Chelatbildern, das schaue ich mir vorher sehr genau an. Und um einfach auch wirklich keine Nebenwirkungen zu erzeugen mit meinen Therapien.
Genau. Also das
Ja.
heißt, bei der Chelartherapie muss man schon da abwägen, gerade Menschen, die sehr krank sind, die hätten es auf der einen Seite nötig, auf der anderen Seite halten sie es vielleicht auch nicht aus, ne?
Richtig, ja.
Und
Ja.
das ist immer so ein dünner Pfad, wie sagt man, da gibt es ein anderes Wort
Es
für.
ist ein Abwägen, also das kann man einfach nicht
Ja.
pauschal sagen. Natürlich gibt es auch Fälle, wie du schon gesagt hast, schwer kranke Leute brauchen vielleicht genau das. Und also hier möchte ich mich ein bisschen abgrenzen zu vielleicht dem einen oder anderen, der das, sage ich mal, sehr unbedacht macht. Also das habe ich leider in der Praxis manchmal. Ich denke mal, ein Großteil der Kollegen, die sich mit ganzheitlicher Gesundheit befassen, nehmen sich Zeit für die Patienten, sie gehen da sehr sorgsam ran und da passiert in der Regel wenig. Aber gerade beim Chelat-Thema habe ich es ein paar Mal schon gehabt, dass Patienten kamen, wo einfach eine Chelat-Therapie gemacht wurde, ohne dass man eben die Warnsignale beachtet hat. Und da würde ich wirklich für sensibilisieren wollen, auch unter den Kollegen, dass man wirklich das sehr individuell entscheidet, wann man so eine Therapie durchführt. Es gibt natürlich Fälle, denen geht es sehr schlecht, die haben eine Entgiftungsreaktion, da gehen die durch und irgendwann geht es wieder besser. Aber das muss man wirklich dann individuell einschätzen können. Ist eine Verschlechterung, die ein Patient hat, einfach nur eine vorübergehende Entgiftungsreaktion oder ist es wirklich etwas, was den Menschen immer schwächer macht? Da muss man ganz genau hingucken. Wenn ich mir da unsicher bin, gehe ich immer zu sanfteren Entgiftungsformen über, wie eben schon beschrieben, Leberfunktion anregen, Nierenfunktion anregen, gesunde Lebensweise, Mineralstoffe bilancieren, Nährstoffdefizite ausgleichen, pflanzliche Sachen vielleicht nehmen zur Entgiftung. Kommen wir vielleicht wieder zur Richtung Bärlauch-Chlorella-Protokolle, die ja sehr bekannt sind bei Schwermetallausleitung. Sind Dinge, die ich weiterhin anwende. Gibt es ja auch geteilte Meinung zu mittlerweile. Muss man
Ja,
auch individuell schauen.
auch nicht
Der
ganz
Vorteil daran,
unproblematisch.
nee, genau, der Vorteil daran ist, man kann es halt, wenn man es aufhört, ist es meistens vorbei. Das heißt, man bringt nicht so viel in Bewegung mit einer einmaligen oder kurzzeitigen Gabe wie durch einen Chelatbildner beispielsweise. Ne? Also wenn ich jetzt mal Chlorella, Bärlauch nehme, es nicht vertrage, dann kann ich es wieder absetzen und dann oder die Dosierung anpassen. Da passiert meistens nicht so viel. Problem kann es sein, wenn ich es lange Zeit nehme und Nebenwirkungen nicht beachte. Ja.
Ja,
Dann können auch
also ich
pflanzliche
kenne
Protokolle
auch
ein Problem
relativ
sein, ja.
viele Fälle, wo Menschen mir das berichten, einfach, dass sie auch nach einer Chelattherapie richtig abgestürzt sind oder ja, es kann also wirklich auch teilweise bis in den Rollstuhl führen, wenn es wirklich ja, Schübe geben von MS und solche Sachen.
Das sollte man vermeiden, ja.
Ja, gibt es denn da vielleicht noch als Warnhinweis, gibt es Leute, wo man sagt, die sollten besser auf keinen Fall entgiften?
Also gar nicht entgiften, das wäre natürlich schlecht. Aber
Ich
ich
denke
sag
zum
mal
Beispiel
so,
so
also
an schwangere Frauen.
ja, das ist klar. Also da würde ich nicht intervenieren. Also das sind dann, da bleibt es bei Empfehlung zur gesunden Ernährung, Lebensweise vielleicht, ja, mal mehr Brokkoli essen, ne, mal Knoblauch essen und so weiter, ganz simple Sachen. Aber keine, also nichts in Bewegung bringen, was nicht unbedingt jetzt gemacht werden muss. Das ist ganz klar. Bei Schwangeren. Ansonsten, wie eben schon kurz erwähnt, wenn wir eben überlegen, sowas wie eine Chelattherapie zu machen, also eine tiefgreifende Therapie, dann bin ich vorsichtig bei Leuten, die eine Entgiftungsstörung haben, sei es genetisch oder eben auch aufgrund von Enzymmessungen. Da bin ich vorsichtig bei Leuten, die Autoimmunkrankheiten haben. Gut, der Arzt kann dann vielleicht Cortison geben während den Ausleitungen. Das können wir Heilpraktiker nicht. Muss man dann genau abwägen. Aber generell Leute, die, oder wenn wir uns fragen, warum bekommen Leute Nebenwirkungen von Entgiftungskuren? Meiner Meinung nach sind die beiden häufigsten Felder mangelnde Entgiftungskapazität. Denn eine Entgiftungskur heißt immer mobilisieren, anders geht es nicht. Ja? Das heißt, wir machen ein Mehr an Mobilisation durch eine Entgiftungskur. Und dadurch verschieben wir immer etwas. Gibt es ja auch eine große Diskussion darüber, was verschiebt etwas in die Leber, ins Gehirn oder sonst wohin. Wenn wir gute funktionierende Entgiftungsenzyme haben, können die verschobenen Sachen auch dort abtransportiert und entgiftet werden. Wenn wir aber ein sehr schlechter Entgifter sind, dann können die Sachen, die verschoben werden, eher da liegen bleiben und schlecht entgiftet werden. Das heißt also, bei schlechten Entgiftern bin ich vorsichtig. Bei Leuten mit immunologischen Problemen. Denn was passiert, wenn wir Giftstoffe mobilisieren? Sie werden dem Immunsystem im Körper, in der Lymphe, im Blut nochmal präsentiert. Wenn wir irgendwo im Gewebe ein Schwermetall abgelagert haben, dann kann es sein, dass dort ein paar Immunzellen sich das hin und wieder anschauen und sagen, okay, da liegt jetzt ein bisschen Quecksilber rum. Nicht so problematisch. Wenn wir es aber wieder mobilisieren, ins Blut bringen, werden Millionen von Lymphozyten sich das wieder anschauen und denken, aha, darauf könnte ich ja allergisch reagieren. Und das könnte einen Schub einer Autoimmunkrankheit triggern. Deswegen also bei immunologischen Krankheiten im Zweifelsfall vorsichtig entgiften. Und eben bei sehr geschwächten Patienten, wie CFS-Patienten beispielsweise. Da würde ich eben so etwas wie eine Chelattherapie nur unter ganz, sage ich mal, das würde ich mir ganz genau überlegen, ob ich das da anwende. Im Zweifelsfall eben nicht. Im Zweifelsfall auf sanfte Formen der Entgiftung übergehen, Ernährungsweise, Leberfunktion anregen. Und was für mich eine sanfte Form der Entgiftung ist, ist eben auch auf Basis einer Haaranalyse die Mineralstoffbilanzierung. Da kann man auch dann wirklich durch wiederkehrende Untersuchungen der Haaranalyse sehen, wie sich während einer Besserung des Mineralstoffprofils wirklich Schwermetalle über die Haare entgiften lassen. Und das ist eine Sache, die relativ sanft ist, weil wir einfach nur mit natürlichen Stoffen arbeiten, die dann zum Verdrängen der schädlichen Stoffe führen.
Ja.
Und das ist etwas, was eine längere Zeit braucht, aber eben mit wenig Nebenwirkungen hergeht.
Ja. Also das Auffüllen von Nährstoffen ist bereits ein Schritt in die Entgiftung, um das, wie ich es eben ausgedrückt habe, die eigene Entgiftungsleistung auf die Straße zu bringen. Das kann man mit
Richtig, genau.
hochwertigen, muss man auch aufpassen, Nahrungsergänzungsmitteln machen. On top auf eine hochwertige Ernährung natürlich. Die Idee ist natürlich schon, dass alles aus der Ernährung kommen sollte. Ist mitunter schwierig geworden heutzutage durch Böden und viele andere Faktoren. Deswegen, und auch gerade wenn man jetzt entgiften will oder muss, verbraucht man auch noch mal mehr. Ne? Je kränker ich bin, desto mehr verbrauche
Richtig.
ich. Das Immunsystem belastet ist, wenn ich Entzündungen habe, das führt immer noch weiter zu einem höheren Bedarf. Also als kranker Mensch habe ich einen Bedarf, auch was Proteine übrigens angeht, wie ein Hochleistungssportler. Ja, gut. Möchtest du noch irgendwas loswerden zum Abschluss?
Ja, das war recht umfangreich, unser Gespräch. Und ich denke, da sind die meisten wichtigen Punkte einfach zur Sprache gekommen. Und vielleicht noch eine Sache. Also, wie Patienten mit dem Thema umgehen, mit dem Thema Toxin und Entgiftung oder wenn sie beispielsweise Laborbefunde bekommen oder ihre Genetik kennenlernen. Ja? Es gibt den Patienten, der sagt, wow, toll, jetzt weiß ich irgendwie, was ich habe. So habe ich mich schon die ganze Zeit gefühlt und jetzt weiß ich auch, was ich machen kann. Also die das eher positiv sehen. Ja? So würde ich es auch immer betrachten. Ein schlechtes Gen heißt, du hast da vielleicht ein Problem, da ist ein Potenzial, was eben nicht optimal ist. Aber du kannst es durch deinen Lebensstil verbessern. Ja, du weißt jetzt, wo das Problem liegt. Du kannst jetzt Veränderungen beiführen. Ja, das ist eine ganz hilfreiche Haltung. Es gibt aber auch den Patienten, der sagt: Oh Gott, ich habe so eine schlimme Belastung. Das kann ja nicht besser werden, weil jetzt habe ich Quecksilber hier und im Gehirn und sonst wo oder Gadolinium durch ein MRT und so weiter. Seitdem geht es mir schlecht. Das heißt, also ich plädiere dafür, dass man sich nicht so große Sorgen macht, wenn man beispielsweise sich mit dem Thema befasst, weil dass das Thema sehr, sehr wichtig ist für unsere Gesundheit, das ist gar keine Frage. Aber man sollte es auch nicht überdramatisieren. Man sollte eben auch darauf vertrauen, dass man durch eine gesunde Lebensweise in der Lage ist zu entgiften, dass man durch regelmäßige Entgiftungskuren im Körper sehr gut unterstützen kann und dass letztendlich der Körper fast alles entgiften kann, was wir aufnehmen können. Man sollte eben darauf achten, wenn man eine Belastung hat, nicht zusätzlich noch Dinge zu sich zu nehmen, die giftig sind. Man sollte eben auf einen gesunden Lebensstil achten. Man sollte aber eben auch versuchen, die Dinge nicht zu dramatisieren, einfach damit man auch emotional und mental im Gleichgewicht bleibt. Weil wenn wir uns sehr ängstigen über das, was wir da möglicherweise rausfinden, dann kann auch so eine seelische Belastung unseren Stoffwechsel stören. Ja,
Ja, das
also
ist eine
ein
Frage
besonderer
der.
Umgang mit dem Thema ist mir ganz wichtig, weil dann wir brauchen für eine ganzheitliche Therapie einfach Zeit. Und das geht nur, indem wir uns darauf einlassen und indem wir eben besonnen bleiben. Das ist mir ganz wichtig. Also keine Angst zu haben vor dem Thema.
Ja, Angst, ein ganz wichtiges Thema, auch jetzt in unserer Zeit. Ich bin da ganz bei dir. Ich habe es für mich geschafft, ja, aus der chronischen Müdigkeit rauszukommen. Obschon der Belastungen, die ich habe. Ich habe nicht nur die Schwermetalle, ich habe auch noch alle Infektionen, die man sich nur so vorstellen kann. Die kommen dann Huckepack sozusagen. Und trotz alledem geht es mir gut. Und also in dem Moment, wo ich jetzt die Labordiagnostik habe und sehe, ah, da ist ja noch das und das und das und das, da ist relativ viele Bad News, sage ich jetzt mal. Aber ich nehme das für mich selber sehr positiv wahr, weil das heißt, oh, mir geht es jetzt schon gut. Ich habe es trotz alledem, habe ich das geschafft, da hinzukommen. Ja? A, will ich nicht wissen, wie es früher war. Also vor ein paar Jahren. Und zweitens weiß ich ja jetzt, was ich tun kann. Ich weiß, okay, mein Gedächtnis hat mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit mit den Belastungen in Schwermetallen und vielleicht auch noch den Infektionen zu tun. Das kann ich ja jetzt richtig angehen. Ja?
Richtig,
Und
das ist konstruktiv, ja.
welches Potenzial habe ich denn dann noch? Ja? Also ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten 10 Jahren immer jünger werde, so ungefähr. Weil ich ja aktiv dabei bin, einfach diese ganzen Dinge umzugehen, an meinem Schlaf zu arbeiten und so weiter und so fort und alles quasi aufzubauen. Und das ist sozusagen für mich gute Neuigkeiten, wenn man weiß, wo das Problem ist. Ja? Gerade
Genau.
wurde meine Internetseite gehackt, die war jetzt einfach weg 3, 4 Tage lang und jetzt weiß ich zumindest, dass sie gehackt wurde. Dann ist es zwar, das ist zwar eine Katastrophe, aber immerhin weiß man jetzt, was man zu tun hat.
Genau. wenn du die Ursache kennst, dann kannst du auch eine Lösung finden.
Genau. Und vielleicht ganz zum Abschluss noch, das dauert eine Weile. Entgiftung ist nicht so mal eben. Was ist so da deine Erfahrung?
Kommt auf das Verfahren an, das man anwendet. Also wenn du jetzt wirklich eine Chelartherapie machst und dein Körper das verträgt, ne, also du eine robuste Konstitution hast, dann kannst du das in 3 Monaten durchziehen, vielleicht ein halbes Jahr. Ja. Wenn du jetzt ein schlechter Entgifter bist, dann musst du dir einfach mehr Zeit lassen. Ne? Ein halbes Jahr, ein Jahr und perspektivisch vielleicht auch länger. Aber es kommt eben darauf an, was man wirklich entgiften möchte. Ich kenne auch Leute, die haben von der Basis her einen ganz gesunden Lebensstil und machen dann einmal im Jahr eine Fastenkur. Auch wunderbar, wenn man das gelernt hat, wenn man weiß, wie man es macht, wenn man es in den Alltag einbauen kann. Ja. Aber wenn wir jetzt wirklich von einer Entgiftungskur sprechen, die wir therapeutisch durchführen, dann unter 3 Monate geht da eigentlich nichts. Ja.
Ja, das ist aber schon im D-Zug sozusagen. Also
Ja, definitiv, ja.
ja, ansonsten kann man sich da eigentlich auf mehrere Jahre einstellen, gerade mit sanfteren Methoden. Und das Schöne ist ja nicht, es ist ja nicht so, ah, ich muss jetzt 3 Jahre warten und dann geht es mir gut, sondern es ist ja eine Progression und mit
Ja.
jedem Erfolg sozusagen baut man andere Dinge auf und kommt einfach mehr in den Saft und wird fitter und das ja, motiviert dann auch. Okay.
Super. Ja.
Wo kann man dich denn finden?
Also mich findet man in Berlin. Ich bin in Berlin-Schöneberg, habe ich meine Praxis. Ja, auf meiner Webseite sind alle Daten natürlich, wie man mich finden kann. Und das ist ja, wenn ihr mal hierher kommen solltet, das ist ein riesengroßes rotes Haus. Das kann man nicht übersehen. Das heißt am Lokdepot. Die Geschichte dazu erzähle ich jetzt nicht, das würde zu lange dauern, aber es gibt ein altes Lokdepot gegenüber, deswegen heißt die Straße so. Und genau, das ist der Ort, wo ich praktiziere.
Ja, okay, wunderbar. Deine Praxis verlinke ich natürlich. Ja, wunderbar, lieber Reinhard. Hat mir sehr viel
Ja.
Spaß gemacht.
Mir auch, Uncas, vielen Dank. Viele Grüße aus Berlin nach Südfrankreich. Und ja, ich bin gespannt auf das Ergebnis des Kongresses. Der wird ja dann irgendwann veröffentlicht und werde ich mir auch gerne die Beiträge der Kollegen anschauen. Und ja, wünsche viel Erfolg und allen Leuten, die zugeschaut haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen alles Gute für eure Gesundheit. Bleibt optimistisch, schaut nach vorne und ja, ich wünsche euch ein gesundes und Leben, das möglichst toxinarm ist und wo ihr einfach stark und zuversichtlich seid und in die Zukunft, ja, mit diesen positiven Gefühlen blickt.
Tolles
Genau.
Schlusswort. Vielen Dank, lieber Reinhard. Schönen Tag noch.
Und bis bald.
Ciao.
Tschüss.